Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Paddeltennis und Christian Tittmann, dem Paddelkoordinator der TG Nord Düsseldorf. Hallo Christian.
Hallo. Hallo, hallo.
So, auch du kommst leider nicht drum rum, dir die ersten drei Fragen beantworten zu müssen, die wir hier jedem stellen. Die erste Frage wäre, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Und wir meinen nicht Körpergröße.
Ja, größte Sportler aller Zeiten. Ich meine, da hat wahrscheinlich jeder sein eigenes Vorbild. Aber da ich natürlich jetzt im Paddel bin, ist natürlich irgendwo Vorbild bei mir Belastegin, der knapp 16 Jahre Nummer 1 der Welt ist. Und das ist natürlich für mich schon ein Vorbild, wie man hinterher trachten kann sozusagen. Das muss man erstmal schaffen. Und von daher ist das schon irgendwo ein Vorbild.
Den gibt es quasi immer noch, ne? Der spielt so gefühlt für sich alleine.
Nee, der spielt schon mit seinem Partner zusammen. Nee, aber der spielt auch immer noch. Ja. Und ist auch immer noch in den Top mit dabei. Ja.
Dann wäre die zweite Frage. Was ist das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Entweder als Zuschauer, Gast oder auch selbst persönlich?
Also ich habe mehrere Sportereignisse gehabt, die für mich halt sehr wichtig waren, aber im Endeffekt die schönste Variante, sage ich mal, war wirklich die Teilnahme an der Paddel-Weltmeisterschaft der Senioren. Die ist vor jetzt knapp 3 Jahren
also
gewesen.
Senioren meinst Jahr, du nicht alte Menschen, sondern Erwachsene, ne?
Genau, ab 35 war es damals. Okay. Also durfte ich da in der 35er-Kategorie antreten.
Okay. Und die letzte der drei Eingangsfragen ist, was ist denn für dich dann neben Paddel die interessanteste Sportart, die du vielleicht sogar doch auch noch selbst betreibst?
Interessanteste?
Deine Zweitsportart sozusagen.
Ja, das Schlimme ist, ich mache so viele Sportarten, von daher habe ich da nicht wirklich Favoriten. Aber ich denke einfach mal so, als Gegenausgleich wäre wahrscheinlich Segeln.
Okay. Das ist weniger hektisch, ne? Das ist ein bisschen meditativer als Paddeltennis.
Genau, wenn man das ganz normal betreiben würde, wie der andere auch, dann ist das in Ordnung. Aber ich bin ja jemand, ich mag es halt hektisch. Und deswegen gehe ich dann meistens dann direkt auf die Regattan und dann wird es wieder hektisch. Also nicht immer, aber zu gewissen Zeiten schon.
Okay, aber du hast zumindest kleinere Ruhepausen im Gegensatz zu Paddeltennis.
Genau.
Wo du ein bisschen runterkommen kannst.
Ja, und wenn man es natürlich ganz privat betreibt, einfach nur von A nach B segeln oder ohne Ziel, dann ist es natürlich auch schön entspannend, ne?
Ja, aber es ist was ganz anderes als deine Hauptsportart sozusagen. Damit kommen wir auch gleich zum Thema. Du bist der Koordinator bei einem Tennisclub, der TG Nord Düsseldorf, für Paddeltennis. Wir werden viele Fragen und auch viele Fragen, die unseren Podcast noch nie gehört haben, weil da kam das mal kurz vor. Was zur Hölle ist Paddeltennis? Hört sich an, als würde man Tennis auf einem Surfbrett spielen mit einem Paddel oder so.
Ja, das verwechseln natürlich viele. Es wird natürlich anders geschrieben erstmal. Ne? Mhm. Aber Paddeltennis finde ich am einfachsten beschrieben, ist ein Tennisfeld, was eingezäunt ist. Mhm. Und die Entwicklung ist halt dann so gewesen, dass nicht nur das Tennisfeld eingezäunt wurde, sondern dann halt die Wände, die im Endeffekt dann ja das Paddelfeld oder das Tennisfeld umzäunen wurden dann perfektioniert und erst halt als Steinwand hinten gemacht und dann natürlich in der Weiterentwicklung aus Glas.
Ne? Also es ist schon enger eingezäunt als der normale Tennisplatz, oder?
Die Auslinie ist im Endeffekt vom Tennisplatz, also jetzt nicht vom Doppelfeld, vom Einzelfeld natürlich, ne? Ist halt jetzt eine Wand und ja, wenn der Ball halt vorher auf das Feld auftippt und dann an die Wand, darf weitergespielt werden, ne? Und der darf halt nicht nochmal auftippen im Feld, dann ist natürlich der Punkt vom Gegner. Aber sobald er halt gegen die Wand gegangen ist und ich ihn dann nochmal weiterspiele, entweder direkt ins gegnerische Feld oder bei mir gegen das Glas, sage ich jetzt mal, damit man es besser unterscheiden kann, in der Rückwand oder Seitenwand, sind halt zwei Glasfelder eingetragen noch und die darf man halt mit benutzen.
Dann kriegst du quasi einen extra Bounce sozusagen beim Ball, oder?
Genau, das. Okay. Das wird gerne mit Squash dann so ein bisschen verglichen,
ja, hört sich
so an. Weil halt diese Wände mit benutzt werden dürfen, ist natürlich was ganz anderes, weil du stehst natürlich mit der Front eigentlich zu deinem Gegner und beim Squash stehst du ja mit deinem Gegner zusammen im gleichen Court. Ne? Und wir stehen uns halt gegenüber und dürfen unsere eigenen Wände halt auch mitnehmen, um die Bälle wieder zurückzuspielen. Das heißt also, ich kann im Endeffekt in meinen Rücken reinspielen oder mich umdrehen und gegen die Wand spielen und der Ball geht dann normalerweise im hohen Bogen wieder zum Gegner ins Feld.
Okay. Und neben der Tatsache, dass das halt dann nicht so groß ist wie der normale Tenniskäfig, sage ich mal, sondern ein bisschen kleiner, weil sonst wäre vielleicht auch der Ball titscht auf, titscht gegen die Wand und dann mit ganzen Spielen ein bisschen anstrengend, aufwendig und unmöglich wahrscheinlich. Was sind denn noch sonst die Gemeinsamkeiten, Unterschieden zu normalem Tennis?
Also Gemeinsamkeiten sind natürlich erstmal die Zählart. Die Zählart ist genauso wie im Tennis. Okay. Der Aufschlag ist auch gleich, nur dass wir halt im Endeffekt also diagonal aufschlagen wie im Tennis. Nur wir dürfen halt den Ball nicht so wie im Tennis hochschmeißen und von oben aufschlagen, sondern du musst unter Hüft hoch aufschlagen.
Also von unten, so der
genau.
Klassiker sozusagen.
Dürft ihr auch genau, die Wand benutzen? Genau, da musst einmal auftitschen, der Ball. Bitte?
Dürft ihr auch die Wand benutzen beim Aufschlag?
Ja, das ist nämlich genau das Gemeine. Wir haben ja in der Seite hinten zwei Glasfelder drin. Mhm. Und das erste Glas davon geht so bis zur Hälfte in das T-Feld rein, so nennt man das, dass das Aufschlagfeld ist. Und wenn der Ball dann aufgeschlagen wird von unten, in das Feld rein titscht und gegen das Glas darf weitergespielt werden.
Aber nicht gegen links und rechts die wie auch immer gearteten Wände sozusagen.
Genau, solange es Glas ist, darfst du weiterspielen, weil auf den Seiten sind halt auch noch diese Gitterwände, die halt dann in dem Aufschlag auswehren. Aber wenn es gegen das Glas kommt, das seitliche oder auch das hintere Glas natürlich, darf weitergespielt werden.
Okay, sonst noch irgendwelche signifikanten Unterschiede? Also wir haben jetzt das Zählen, ist das gleiche mit 15, 30, 40, dann Vorteil und dann durch. Auch 6 Spiele in einem Satz?
Genau, also Tiebreak. Das ist alles identisch wie im Tennis. Ne? Wir spielen normalerweise auf Turnieren 2 Gewinnsätze. Wenn natürlich unentschieden ist, je nach Turnierform, dann entweder Match-Tiebreak oder im Finale meistens wird der dritte dann ausgespielt. Ne? Und zu dem anderen, wo du sagtest, was ist halt noch unterschiedlich? Beim Padel gibt es halt die Möglichkeit, ich kann natürlich einen Smash machen, der den Ball gegen die Wand, also erst ins Feld, dann gegen die Wand und dann aus dem Court raustreiben kann. Da ist die Gemeinheit, der Gegner darf aus dem Court rauslaufen und ihn entweder durch die Tür wieder zurückspielen oder im hohen Bogen über die Wand halt wieder ins Feld reinspielen. Okay, und das zählt.
Das hat so in meiner Vorstellung gerade so ein bisschen was von Looney Tunes. Der Ball geht raus, einer rennt durch die Tür, schlägt den Ball zurück und kommt wieder rein. Aber
genau.
Ja, im Prinzip ist das so. Hört sich sehr spaßig an. Ist denn da equipmentmäßig was anderes, weil es gibt ja verschiedene Arten von Tennisbällen und ich kenne Tennisbälle, die titschen ist übertrieben und dann gibt es welche, die fliegen dir um die Ohren. Und dann gibt's halt beim Tennis ja, ich kenne auch noch Holzschläger. Die haben sehr lang gehalten bei mir, komischerweise. Obwohl die öfters geflogen sind. Bis hin zu den Weltraumtechnik, Carbon, kugelsichere Weste, Schläger. Gibt's da irgendwelche Unterschiede?
Ja, also erstmal dadurch, dass wir natürlich in einem geschlossenen Raum im Endeffekt ja Padel spielen. Mhm. Du kannst zwar durch die Türen raus, aber im Endeffekt bist du ja wie in so einem kleinen Raum. Sind die Schläger natürlich etwas kürzer geraten. Ne? Mhm. Ja, das heißt, dieser lange Griff wie beim Tennisschläger existiert nicht. Und das Material hat sich dann natürlich vom Tennisschläger auch wegentwickelt. Das heißt, es ist mittlerweile ein eigener Schläger, der eigentlich aus mittlerweile Carbonrahmen teilweise oder Fiberglasrahmen besteht. Und anstatt der Tennisseiten ist im Endeffekt da ein Schaumstoff zwischen gemacht worden.
Okay.
Und vorne, die Frontseiten sind dann natürlich komplett mit mittlerweile Carbon, Fiberglas oder ähnlichen Sandwich-Bauweisen besehen. Und damit der Luftwiderstand halt nicht so groß ist bei dem Schläger, sind dann natürlich Löcher reingebohrt.
Ne? Ja klar, sonst ist es schwierig.
Genau. Und das ist eigentlich der größte Unterschied, dass halt keine echten Saiten im Endeffekt aufgezogen werden auf dem Schläger, sondern diese Arbeit der Saiten übernimmt halt diese Sandwich-Bauart mit den verschiedenen Obermaterialien und dem dicken Schaumstoff, der ist normalerweise 3,8 Zentimeter dick, der Schläger dann natürlich im Ganzen. Das ist eigentlich so eine Norm, die es halt gibt. Da steht auch auf vielen Schlägern drauf, halt 38 oder sowas. Das ist halt die Millimeteranzahl, ne?
Wie dick also so ein Schläger ist. Links und rechts quasi, wie dick der ist.
Genau, okay. Genau.
Die Schläger müssen natürlich logischerweise, wenn du dann ab und zu mal aus Versehen gegen die Wand haust, ein bisschen mehr aushalten als so ein Tennisschläger. Kann ich mir die Form der Schläger vorstellen wie so Squash-Schläger mit so einem kurzen Griff und dann so einer riesen Bratpfanne?
Nee, auch nicht. Okay. Also ich habe die neuen Squash-Schläger gesehen, die sind ja meistens ja auch so langgezogen mittlerweile. Ja, genau. Bei uns gibt es eigentlich drei Formen, kann man sich eigentlich so vorstellen, die gespielt werden. Einmal gibt es eine runde Form. Mhm. Die ist dafür da, dass der Ball halt eine sehr große Fläche hat, wo ein weicher, dieser Tennisschläger hat halt einen etwas härteren Punkt und einen weicheren Punkt. Der härtere Punkt geht natürlich immer zum Rahmen hin und der weiche Punkt ist halt der Punkt da, wo der Ball am besten dann aus dem Schläger halt auch wieder rausfedert.
Ja, ne? Klar.
So. Und die runden Schläger haben natürlich durch ihre Form einen sehr großen weichen Punkt, wo der Ball sehr schön springt. Dann gibt es einen diamantförmigen Schläger. Das ist der aggressivste Schläger eigentlich von allen. Und der hat halt so eine Diamantform, muss man sich vorstellen. Mhm. Wie man halt so einen Diamanten von der Seite sich vorstellen kann. Mhm. Und durch diese Form hat er natürlich einen etwas kopflastigeren Verteilung von dem ganzen Schläger. Hat den weichen Punkt halt weiter oben. Dadurch ist natürlich die Kraftübertragung wesentlich stärker. Und der Schläger verliert dadurch aber auch meistens an Kontrolle. Ne? Das heißt also, du hast zwar sehr viel Schlagkraft, aber du musst den Schläger sehr gut kontrollieren. Und sobald du den Schläger halt oder den Ball nicht da triffst, wo du möchtest, verspringt der Ball dir da schon mal ein bisschen also mehr.
So ein Hau-drauf-Diamant quasi.
Genau. Mhm. Und die dritte Form ist eigentlich so eine Tropfenform. Das ist halt so eine Form, die das halt so ein bisschen verbindet mittlerweile mit dieser Diamantform und der runden Form, die halt auch ein bisschen kopflastiger ist, aber mehr zentrisch noch. Und die halt so Kontrolle und Potenz halt verbindet. Ne? Hm.
Darf ich, also muss ich mich vorher festlegen, welchen Schläger ich benutze vor dem Spiel oder darf ich den während des Spiels auch wechseln? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben jetzt hier den dritten Satz, ich will den jetzt komplett fertig machen und dann hole ich mir halt den Diamantschläger, den Gegner oder muss ich von vornherein den Schläger benutzen bis zum Ende?
Nein, also du kannst natürlich während des Spiels den Schläger wechseln. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so wie im Tennis, dass man zeigen muss, der Schläger ist kaputt. Mhm. Das ist bei uns einfach nicht möglich, weil der Schaumstoff natürlich im Schläger auch mit der Spielweise jedes Spielers auch im Laufe der Zeit natürlich an Sachen, also an Potenz oder an Gefühl halt einfach verliert. Ne?
Ja klar.
Wie und so ein Kopfkissen. Wenn ich natürlich jetzt in einem Turnier stecke mit dem Schläger und merke, hör mal, es geht gerade nicht und der Schläger funktioniert nicht und die Profispieler haben meistens noch Ersatzschläger mit dabei, dann kann man den tauschen.
Also auch die Art des Schlägers, nicht nur wie beim Tennis, genau, dass du fünfmal die gleichen Schläger dabei hast.
Ja, normalerweise hast du schon immer den gleichen Schläger dabei. Hm. Das hängt auch damit zusammen, dass man im Padel eigentlich mittlerweile sich eine Seite aussucht. Also da spielt man ja mit vier Spielern, wie im Doppel beim Tennis. Und da gibt's halt eine gewisse Verteilung im Spiel. Das heißt also, der linke Spieler, auf Spanisch halt Dreibspieler, der übernimmt eigentlich die Beendigung der Punkte, weil er normalerweise halt auch von oben mit dem Smash und sowas die beste Ausgangsposition im Feld hat, also von der Positionierung her im Feld, damit der Vorhand halt sehr viel Platz auch einnehmen kann im Feld. Und der rechte Spieler übernimmt halt die Ballführung und die Punktvorbereitung. Das heißt also, das ist eigentlich ein ruhigerer Spieler, der sehr viel auch nachdenken muss, welchen Ball spiele ich, um meinem Partner mit dem nächsten oder übernächsten Schlag, den er macht, den Ball so vorzubereiten, dass er gegen ihn zurückspielt, dass mein Gegner keinen schönen Ball spielen kann, sondern mein Partner den dann halt beenden kann, den Schläger oder also den Ball oder ich.
Also hast du sozusagen, um dann mal die Brücke zum Fußball zu schlagen, immer einen Spielmacher und einen Knipser auf dem Platz sozusagen.
Ja, genau. Es gibt natürlich, gerade auch hier in Deutschland ist es halt auch so, die meisten Leute wollen links spielen. Warum? Weil das die spektakulären Leute sind, die den, oder ne, wie auch jetzt Cristiano Ronaldo oder Messi oder wen auch immer im Fußball nennen möchtest. Die sind natürlich sehr berühmt, aber es sind eigentlich nicht immer die wichtigsten, auch wenn sie die Tore schießen. Aber es gibt oftmals andere Spieler im Fußball oder in den Teams, die eigentlich dafür sorgen, dass diese Spieler erst ins Spiel kommen. Weil wenn ich Cristiano Ronaldo allein auf dem Spielfeld stehen lasse und die anderen Spieler spielen nicht mit ihm mit, wird schwierig. Dann macht der junge Mann auch nicht viel.
Ja. Ich mache jetzt kurz eine Werbepause. Danach habe ich noch eine Frage zum Thema Ball an dich.
Ja.
Dann beleuchten wir noch ein bisschen so den Paddel-Ursprung, die Kultur und was da noch so alles um, sag ich mal, Paddel rumschwebt. Und dann auch noch Ist-Stand Deutschland, Zukunft in Deutschland. Bis gleich nach der Werbung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung mit Christian Tittmann, dem Paddel-Koordinator des TG Nord Düsseldorf. Wir hatten gerade gesprochen, was jetzt Paddel so groß und vom Tennis unterscheidet. Dass es im Prinzip ein Tennis im Käfig ist mit Tennisschlägern ohne Seiten, dafür mit Schaumstoff und dazu eine Fläche. Wo wir noch nicht zugekommen sind, ist der Ball der gleiche wie ein Tennisball oder ist das eher ein härterer Ball oder vielleicht so wie beim Squash eigentlich weicherer, der dann durch Hitze hart wird oder wie?
Also beim Tennis sind es eigentlich die gleichen Bälle wie beim Paddel. Mhm. Der einzige Unterschied, den wir halt haben, also die Behaarung und alles, Form, Größe, alles ist gleich. Den einzigen Unterschied ist halt, der Druck in den Paddelbällen ist ein bisschen geringer. Mhm. Und das ist ganz einfach der Grund, das ist für die Schläger schonender. Das heißt also, je härter der Ball wird, umso anfälliger wird natürlich diese harte Oberfläche, dass sie halt kaputt gehen kann.
Klar.
Also deswegen haben wir ein bisschen weniger drin.
Also auf gut Deutsch, der Ball titscht nicht von selbst von Wande zu Wande und Wand und Glasscheibe und Schläger. Da muss schon ein bisschen Kraft hinter sein. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei einem, wie nennt man so schön, toten Tennisball.
Nee, so viel Unterschied ist noch nicht mal. Okay. Das ist also nicht viel, aber ich sage jetzt mal, wenn man beide Bälle in der Hand nimmt und einfach mal so runterfallen lässt, dann springt der eine Ball halt, sage ich jetzt mal, aus dem Lameng raus 50 cm hoch, der Tennisball, und der Paddelball halt nur 45. Also der Unterschied ist jetzt nicht groß, ist jetzt nicht so ein ausgelutschter Tennisball, sondern einfach nur ein bisschen weniger.
Also kann ich auch mit mittelmäßigen Tennisbegabungen das Ding irgendwie übers Netz und über den Court kriegen.
Genau, das kann man ohne Probleme.
Extra Krafttraining dafür. Gut, wir wollen ein bisschen zum Ursprung und der Geschichte von Paddel kommen. Paddel ist ja in weiten Teilen Spaniens und Südamerika sehr weit verbreitet, erstmal. Wie ist denn, wo kommt denn das her eigentlich? Also ich meine, andere Sportarten haben ja Ursprünge, wie jetzt hatten wir vor kurzem Lacrosse, da wurden dann Streitigkeiten mitbesiedelt. Andere Sportarten haben ihren Ursprung in der Literatur, wie bei letztens Quidditch. Gibt es irgendeinen Ursprung beim Paddeltennis, den man so genau benennen kann, oder ist das Zufall?
Nee, es ist also nicht wirklich Zufall. Das Schöne im Paddeltennis ist es einfach, es gab halt nicht wirklich einen Punkt, wo man sagte, so, jetzt haben wir das Paddeltennis entwickelt. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich so eine Sache gewesen, es hat sich so ein bisschen selbst entwickelt. Und es gibt halt verschiedene Geschichten, sage ich jetzt einfach mal, die es gibt, wer jetzt wirklich das Paddeltennis erfunden hat. Okay. Die Geschichte, die für mich mit am glaubhaften ist halt die, dass jemand halt einen Tennisplatz hatte und da mit seinen Freunden Tennis gespielt hat. Und hinter dem Tennisplatz hatte er aber einen Teich. Da sind die Bälle natürlich regelmäßig in den Teich gefallen und natürlich früher mit den alten Schlägern und den Tennissachen war der Ball dann hin, ne? Den konnte man nicht weiter benutzen. Oder deine Seiten sind halt direkt kaputt gegangen, weil sie nass geworden sind mit den alten Damenseiten und sowas, das war ja etwas schwieriger noch. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, was machen wir, und haben diesen so einen Gitterzaun dahingesetzt. So, jetzt hatte derjenige, der auf der Seite des Gitterzauns gespielt hat, natürlich nicht mehr so viel Auslauf. Und hat dann gesagt, ja, ist ja unfair. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ja jetzt nicht die Chance, genug zurückzulaufen und den Ball noch zurückzuspielen. Und da ist dann die Geschichte so gewesen, haben wir gesagt, okay, dann darf der gegen das Gitter, sage ich mal, springen und danach darfst du immer noch weiterspielen. Okay. So, das war eigentlich eine schöne Geschichte. Das Blöde war nur, dass derjenige, der auf der Seite des Gitters jetzt immer gewonnen hat.
Klar,
und logisch. Die anderen halt gesagt, boah, jetzt ist aber auch unfair, weil du kannst ja jetzt eigentlich den Ball wieder zurücktitschen lassen und weiterspielen. Und so haben sich dann überlegt, okay, dann stellen wir auf der anderen Seite auch noch einen Zaun hin. Dann ist es ja wieder gleich. Und haben die gemerkt, dass es immer mehr Spaß machte und haben halt den Tennisplatz immer mehr eingezäunt. Und die nächste Entwicklung war dann halt, dass sie gesagt haben, ja, mit dieser seitlichen Wand, das ist ja sehr schön, oder mit der Rückwand auch. Und dann haben sie das halt irgendwann mit einer Steinmauer versehen. Und so hat sich halt wirklich Paddel entwickelt, dass im Endeffekt dieser Tennisplatz immer mehr eingezäunt wurde und hinterher dann halt zu diesen Betonmauern oder jetzt auch mittlerweile zu den Glaswänden natürlich gekommen ist. Und dann hat man die Regeln halt darauf angepasst.
Okay, die Ursprungsstory habe ich bei meiner Recherche nicht gefunden, die finde ich aber ganz schön. Was ich halt gefunden hatte, und das ist halt ähnlich wie Fußball, es gibt da, glaube ich, auch hunderte von Ursprungsideen, wo es herkommt und wer dafür verantwortlich ist. Die eine war, dass irgendwo französische Mönche Tennis spielen wollten, aber nur einen Innenhof hatten, der eigentlich viel zu klein war und deswegen die Wände benutzt haben. Und der andere war, dass irgendwie irgendein Tennisplatz in Mexiko so eng zwischen den Häusern lag, dass man einfach die Wände benutzt hat. Aber deine hat was Innovatives, finde ich.
Es gibt noch eine innovativere, das ist das Schöne, jetzt haben wir schon drei Geschichten gehabt, dann möchte ich die vierte auch noch mal kurz erzählen. Die Engländer haben es dann für sich auch entwickeln wollen und haben gesagt, nee, wir haben das schon vorher entwickelt, wir haben nämlich Tennis, die sind ja im Tennis wirklich groß und die Ersten mit gewesen, ne, im Tennis, haben gesagt, wir haben dann auch ein Kreuzfahrtschiff gehabt, so einen Tennisplatz, und dadurch, dass das natürlich auf dem Schiff ist, haben wir den eingezäunt. Und deswegen sind wir die Ersten gewesen, die Paddel uns ausgedacht haben.
Aha, und deswegen spielen die Engländer auch dann Tennis nicht auf dem Rasen, sondern auf, ja, wie beim Paddel, harten Boden.
Wahrscheinlich. Ja, also so gibt es schöne, lustige Geschichten zum Paddel und zu der Entstehung. Wer es jetzt im Endeffekt gewesen ist, wird wahrscheinlich jetzt schwierig sein, genau nachzuvollziehen, oder man muss sich wirklich mal einigen auf eine Variante. Aber gut, alle Varianten sind für mich sind in Ordnung, kann man sich nachvollziehen, alle Möglichkeiten sind da. Für mich ist das Wichtigste, dieser Sport ist entwickelt worden irgendwann und er macht enorm viel Spaß.
Genau, das Wichtige ist halt, der Ursprung ist halt Tennis. Man hat einfach ein Sport, der seit, keine Ahnung, hunderten von Jahren gleich gespielt wurde, mal ein bisschen an die Situation angepasst, weil so ein Tennisplatz kostet halt Geld, ist halt wahr oder teilweise auch elitär und so weiter. So hat man das dann einfach ja in Gegenden gebracht, wo du vielleicht bauliche Probleme hättest. Wie kommt das denn jetzt, dass dieser Sport dann primär in Spanien und Südamerika gespielt wird? Weil ich sag mal, zumindest Südamerika hat ja eigentlich genug Platz für normale Tennisplätze.
Ja, das kommt halt wieder in die Geschichte rein. Die Entwicklungen waren angeblich, also bei der Geschichte mit dem Einzäunen des Tennisplatzes Stück für Stück, waren angeblich ein Mexikaner, ein Argentinier und ein Deutscher. Die haben da wohl hauptsächlich gespielt. Und der Argentinier hat das eigentlich mit nach Argentinien genommen, von Mexiko aus. Und da ist das halt wirklich in einen richtigen Boom ausgebrochen. Das heißt also, die haben da überall die günstigste Variante aus dem Boden gestampft mit diesen Betonmauern im Endeffekt. Und da hat wirklich das kleinste Dorf in Argentinien irgendwie Paddelplätze gehabt. Und das war der absolute Hype in Argentinien. Und dann ist in Argentinien damals die Krise ausgebrochen und diese halben Profispieler in Argentinien haben natürlich jetzt einen Ausweg gesucht. Und was ist da näher als Spanien? Dadurch, dass die Sprache halt auch in Argentinien gesprochen wird, die spanische Sprache, und in Mexiko. Von daher ging es dann im Endeffekt von Mexiko über Argentinien. Und die Spieler haben das dann im Endeffekt nach Spanien mit rübergebracht. Und haben im Endeffekt in Spanien den Grundstein gelegt, dass Paddel auch in Spanien richtig groß wird. Mhm. Deswegen sind auch im Moment noch die weltbesten Spieler wirklich Argentinier und angrenzende Länder, sage ich jetzt mal. Ne?
Also quasi
wie zum Beispiel der Lima. Ja. Genau. Wie zum Beispiel der Lima, der kommt halt auch da aus der Gegend von Argentinien. Und sind die ganzen Spieler dann der Krise im Endeffekt entflohen nach Spanien. Und da sind jetzt mittlerweile auch einige sehr gute Spieler hervorgekommen in Spanien, die jetzt wirklich auch die Weltspitze erobern. Ne? Wie zum Beispiel Paquito Navarro, Ali Galan, unser LeBron, unser Lobo.
Habt ihr auch einen LeBron?
Wie die Basketballer? Ja, genau. Ja, ja. Okay. und noch einige andere natürlich spanische Spieler, die jetzt immer mehr an Raum einnehmen. Aber muss man wirklich sagen, das ist wirklich jetzt eine Entwicklung von den letzten 3 bis 4 Jahren gewesen, wo wirklich auch die spanischen Spieler es wirklich schaffen, die Weltspitze auch zu erobern. Ne? Okay. Ich muss überlegen, der Belasteguin ist 16 Jahre Nummer 1 gewesen. Also da hat er wirklich den Dominator rausgeholt und hat gesagt, so, hier bewegt mich wirklich keiner weg. Kommt natürlich aus Argentinien auch. Das hat natürlich die Paddelgemeinde, sage ich mal, wirklich schon geprägt. Ne?
Und, ja, klar.
Jetzt kommen, wie gesagt, viele junge Spieler, die natürlich jetzt in den letzten Jahren das Paddelspielen von klein auf gelernt haben in Spanien, an die Weltspitze ran.
Weißt du eventuell, woher das kommt, dass ja, es im Prinzip nur als Doppel gespielt wird, also es ist da kaum bis gar nicht ja, Mann gegen Mann, sondern nur 2 Leute gegen 2 Leute gespielt wird?
Ja, also als ich mit Paddel angefangen habe, habe ich auch 1 gegen 1 mit einem Freund gespielt, das haben wir wirklich nur aus Spaß gemacht und es als Training genutzt. Es ist sehr, sehr anstrengend, 1 gegen 1 auf so einem Feld zu spielen.
Okay.
Das Zweite ist natürlich die Ballwechsel, wenn du dann unter Kontrolle hast, das Spiel, werden natürlich dann relativ kurz. Die sind dann so ähnlich wie im Tennis. Das nennen wir dann sozusagen Ping-Pong. Dann ist dann nach 3, 4 Schlägen ist das Spiel vorbei.
Okay.
Das sind für mich so die Hauptgründe, warum wir natürlich das Einzel, also 1 gegen 1, zwar auch im Paddel noch kennen. Das ist eine sehr schöne Trainingsmethode, aber damit nutzen wir eigentlich auch nur die Hälfte des Feldes. Das heißt also entweder Cross-Court oder im Parallelen wird dann gespielt und das andere Feld wird sozusagen als ausgewertet.
Okay. Heißt also, es ist ja, jetzt mal salopp gesagt, pure Faulheit der Paddelspieler und ja, sag ich mal, Zuschauerservice, dass bei euch doppelt gespielt wird, damit dauert es länger und ihr seid nicht nach der Hälfte der Zeit kaputt, sozusagen.
Ja, das ist sehr lustig. Patrick, ich lade dich gerne mal ein, wir können mal eine Runde spielen.
Können wir irgendwann mal machen, aber erleben. Anstrengend kriege ich schon wieder leichten Ausschlag.
Nein, es ist wirklich nicht, weil es anstrengend ist, sondern der Spielspaß steigt natürlich noch viel mehr, wenn ein schöner Ballwechsel da ist.
Ja klar, logisch.
Für mich halt das Schönste am Paddel ist halt einfach, du hast das kleinste Team, das heißt also 2 Mann sind ja im Endeffekt das kleinste Team. Die spielen gegen ein zweites Team und gerade in dieser Situation muss eigentlich das Team sehr gut kommunizieren. Also, wo geht der Ball hin? Wer geht zum Ball? Wo spielt wir den nächsten Ball hin? Das heißt also, Paddel ist eine sehr taktische Sportart.
Ja, ähnlich
auch wenn es so ausschaut, als ob es einfach nur so ein bisschen auf Balldreschen ist und ach ja, die Wand, die bringt den Ball schon wieder zurück. Man muss schon die Position seines Partners und des Gegners sehr gut beachten bei den Bällen, die ich spiele. Sonst spiele ich sozusagen meinen Partner ins Abseits.
Okay. Ja, gerne. Komme ich mal vorbei und probiere das mal. Der Vorteil für mich ist, ihr habt dann jemanden dabei, der verantwortlich ist dafür, dass das hier gerade nicht so gut läuft. Wenn wir wiederkommen nach der Werbung, reden wir noch darüber, wie Paddel sich so langsam über die Welt verbreitet hat oder verbreitet, wie das in Deutschland aussieht und was man hier in Deutschland so für Möglichkeiten hat, ja, zu paddeln, Paddeltennis zu spielen. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hallo, da sind wir wieder mit Christian Tittmann, Paddelkoordinator der TG Nord Düsseldorf. Wir haben gerade eben über die Ursprünge vom Padel gesprochen, wie sich Padel und Tennis unterscheiden oder auch eben nicht. Jetzt ist so an der Reihe, Padel verbreitet sich ja gerade über die ganze Welt. Die Amerikaner machen sich das auch zu eigen und nennen es Padel-Tennis oder haben sogar eine Ostküstenform von Plattform-Tennis erfunden, wo der Platz ein bisschen höher ist, damit du das auch im Winter spielen kannst, damit da kein Schnee drauf liegt. Da fällt mir gerade ein, weißt du, was der Unterschied zwischen, das haben die Amis nämlich One-Wall und Four-Wall-Padel ist?
Nee, da hast du mich jetzt erwischt.
Nee, ich habe es nämlich nirgendwo gefunden, deswegen fragte ich.
Nee.
Nur da wahrscheinlich liegt das nur da.
Ich kann mir jetzt
nur
vorstellen, dass sie wahrscheinlich das One-Wall-Padel so nutzen würden wie Squash wahrscheinlich, irgendwie nur wahrscheinlich eine halbe Fläche. Und Four-Wall
so wie
passt
bei
ja
euch.
Eigentlich dann wie bei uns, obwohl ja eigentlich pro Seite wir ja drei Wände haben. Das heißt, die Rückwand plus die beiden Seitenwände bis zur Hälfte. Und das für beide. Das heißt, also wir haben ja nicht ganz vier Wände, ne?
Ja, aber ich denke, dass das so gemeint ist.
Ja.
Ja. Und dann haben die auch noch eine Beach-Variante. Die sieht übrigens sehr übel aus, weil der Ball, wenn der da auf dem Boden titscht, bewegt er sich nicht mehr. Also er muss die ganze Zeit oben gehalten werden.
Ja, genau.
Aber da ist ja jetzt gerade die ganze Welt erobert. Wie sieht das denn ja so in Deutschland aus mit Padel? Weil wenn ich mich so umhöre, umgucke, so viel liest man nicht über Padel. Dennoch habt ihr im TG Nord ja jetzt zwei Padelplätze gebaut, richtig schön mit einer Strandbar daneben. Wie sieht das denn in Deutschland so aus?
Ja, in Deutschland haben wir es leider etwas schwer. Unsere Nachbarländer haben das da etwas einfacher. In Deutschland gibt es gewisse Bauvorschriften, die eingehalten werden sollen. Die werden natürlich bei uns immer sehr, sehr hochgeschraubt. Ob es jetzt wirklich notwendig ist, lasse ich mal dahingestellt sein, weil in Deutschland heißt zum Beispiel, ja, wir müssten 14er oder ein 16 mm dickes Glas einbauen. Sonst hätte das im Wind nicht stand. Haben gesagt, okay, in Spanien haben wir, weiß nicht, über 2000 Courts direkt am Meer stehen. Da weht ja auch nie Wind.
Ja, ist halt nicht die Nordsee. Ich habe keine Ahnung.
Na, also da weht auch mal ein Lüftchen und die Plätze stehen seit 20 Jahren da oder noch länger. Mhm. Funktionieren auch und von der Statik gibt es da eigentlich kein Problem, weil wir haben ja kein Dach, was jetzt irgendwie runterfallen kann. Wenn, dann kann man so ein Glas kaputt gehen, aber dadurch, dass das natürlich ein Sportglas, also ein Sicherheitsglas ist, passiert da eigentlich auch nichts. Das heißt also, dadurch, dass diese Folien hier eingebrannt sind, ist es wie im Auto, das Glas geht zwar dann kaputt, splittert aber nicht wirklich aus und von daher alles gut. Das sieht halt scheiße aus, weil dann auch bei den Spider da drin hast, aber dann wird das Glas ausgetauscht und gut ist das Ding.
Okay. Ja. Wie weit verbreitet ist das denn mittlerweile? Ich meine, es sind ja fast immer logischerweise Tennisclubs, die sich dem Padel annehmen. Kann man sagen, dass wenn ich jetzt Padelspieler werden sollte, ich gefühlt in Urlaub fahren kann innerhalb Deutschlands und fast überall irgendwo in der Nähe, erreichbar in der Nähe, ein Padelfeld finde? Oder ist das doch eher so, ich müsste mir das genau überlegen und aussuchen?
Ja, also wenn du so eine Rundtour machen möchtest, dann musst du wirklich noch Google mit dabei haben und suchen gehen. Das ist leider in Deutschland noch nicht so verbreitet. Und auch die Variante, dass Tennis-Clubs Paddle-Courts bauen, ist leider auch nicht verbreitet.
Okay.
Weil da das Missverständnis im Endeffekt aufgekommen ist, wir möchten uns unsere eigenen Kunden nicht wegfischen. Und von daher haben sie das als Konkurrenzdenken aufgehabt. Und von daher sind halt die Courts, die gebaut worden sind, meistens kommerzielle Betreiber, die halt dran interessiert sind, mit diesen Courts möglichst viel Geld zu verdienen. Und die Clubs sind jetzt im Endeffekt erst auf den Trichter gekommen, dass man halt damit auch was Schönes für den Club machen kann. Und da haben wir halt den Vorteil, dass gerade hier die TG Nord ist ein Verein, habe ich jetzt auch in letzter Zeit kennengelernt, eigentlich schon relativ innovativ, auch mit dieser Solarpedal-Anlage eigentlich über das ganze Clubhaus verteilt und auf der Halle von den Tennisplätzen und auch viele andere innovative Sachen, die halt die TG Nord macht. Von daher sind die da wirklich schon sehr findig und vorne mit dabei. Und von daher haben die halt auch das Potenzial nicht ganz erkannt, weil sie sind mittlerweile sehr überrascht von dem, was wir halt da leisten, auch schon jetzt im Paddel. Das hätte auch von ihnen jetzt noch keiner erwartet, aber sie haben halt die Möglichkeit gesehen, dass da halt ein Vorteil für den Verein ist, weil fast alle Vereine haben im Moment das Problem, dass Mitgliederzahlen zurückgehen, der Tennis mittlerweile sehr auseinanderdriftet. Das heißt, du hast entweder relativ alte Mitglieder und sehr viele junge. Aber im Tennis ist halt wirklich so, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ins Berufsleben kommst, dann verlieren halt viele Leute nicht die Lust, aber die Möglichkeit halt den Paddel oder den Tennissport auszuüben. Beim Paddel ist es halt so, in egal welchem Alter du es spielst, auch in verschiedenen Altersklassen. Das heißt also, ich kann mit einem 18-Jährigen zusammenspielen oder mit einem 16-Jährigen oder mit einem 40-Jährigen oder 50 oder noch älter. Solange das Spielniveau ungefähr gleich ist, macht das Spiel Spaß. Mhm. Das macht extrem viel Spaß. Im Tennis ist es halt so, wenn du den Ball halt, wie gesagt, einmal an dir vorbeigelassen hast, ist es der Punkt für den Gegner und im Paddel kommt der Ball halt nochmal wieder. Ja, so und von daher Chance. Ist dann, genau, hast du im Endeffekt eine zweite Chance, teilweise sogar eine dritte, aber du musst sie nutzen. Ne? Das heißt also, du musst im Endeffekt umdenken und wissen, dass nicht immer, wie beim Tennis, den ersten Ball, der auf dich zukommt, draufdreschen und wieder zurück, sondern einfach auch da die Ruhe mitspielen lassen und sagen, okay, ich lasse ihn jetzt wirklich gegen das Glas gehen und warte, bis der Ball wieder auf mich zurückkommt und stelle mich dementsprechend hin, weil der Ball, der titscht ja vom Glas, wie bei Mathe haben wir das ja gehört, ne? Einfallswinkel, Ausfallswinkel, geht der Ball halt dementsprechend weiter.
Und, ja, das soll ich mal irgendwann gehört haben, das ist richtig.
Genau. Und dann kommt natürlich noch eine Gemeinheit, wenn du natürlich anschneidest und so, ist dann der Einfallswinkel nicht gleich dem Ausgleichswinkel, aber man kann halt dieses, ne, ungefähr sich vorstellen, man weiß es dann, man erfährt es halt mit der Spielart, wie so ein Ball wahrscheinlich aus der Wand oder aus dem Glas, wie man es jetzt auch nennen möchte, wieder rauskommt. Und deswegen ist es halt wirklich schön, dass man halt dann die Ruhe ins Spiel bringt und nach dem Glas weiterspielen kann. Die Tennisleute haben natürlich einen Vorteil, kommen aus einer Ballrückschlag-Sportart und haben natürlich dann die Umstellung auf den Schläger sehr schnell gemacht, treffen den Ball auch sehr schön. Nachteil bei denen ist einfach, sie müssen dieses Umdenken machen. Das heißt,
ja, klar, die drehen sich nicht um, wenn der Ball vorbei ist, sondern denken, ja, ist vorbei.
Genau. Das ist am Anfang der Fehler, dass sie dann sagen, oh, jetzt ist er vorbei, Punkt. Und dann sagen wir natürlich, nein, guck mal, der ist jetzt gegen das Glas gegangen, den darfst du weiterspielen. Ach ja, stimmt. Und diese Umstellung dauert bei dem einen halt nur ein paar Minuten und bei dem anderen halt ein bisschen länger. Aber normalerweise kriegen es dann alle hin.
Okay. Nun könnte man ja, ich meine, das gab es früher ja auch so einen Squash-Boom, irgendwie vor 20 Jahren oder so. Da hat ja Tennis viel Squash, und da war es ja auch private Betreiber, da waren die Squash-Hallen als Konkurrenz gesehen. Nun habt ihr da bei der TG Nord ja einen Tennisverein gefunden als Heimat. Sieht Tennis Paddel als Konkurrenz oder als alternative Ergänzung?
Also für mich ist es halt wirklich sehr wichtig zu sagen, das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, wir ziehen keine Tennisleute ab und holen die zum Paddel. Mhm. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, hör mal zu, ich spiele jetzt kein Tennis mehr und gehe zum Paddel. Aber nicht, weil er jetzt Tennis blöd findet oder sonst irgendwas, sondern er hat einfach gesagt, ich hätte sowieso mit dem Tennis aufgehört. Habe jetzt aber im Paddel was gefunden, was mich jetzt wieder motiviert. Das heißt also, dieses Mitglied bleibt dem Verein erhalten. Er verliert es sonst. Ne? Weil wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe und ich laufe den Ball halt nicht, am Endeffekt nur noch hinterher und ne, kriege ich ihn nicht mehr rüber, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Und beim Paddel sagt er, hör mal, das ist was Neues, da kriege ich das ein oder andere noch hin. Ich spiele jetzt auch mit anderen Leuten, ich habe halt mehr Kontakt auch, das ist halt ein bisschen diese Familie, die wir ja auch versuchen zu bilden, dieses nicht nur, ich gehe auf den Platz, spiele mein Spiel und bin wieder weg, sondern in Spanien ist es halt wirklich so, die gehen dahin, trinken sich ein Bierchen vorher, gucken sich die Leute an, die da spielen, wenn der Platz frei wird, gehen die Leute auf das Feld, spielen ihr Spiel, die Leute, die auf dem Feld waren, ziehen sich um, setzen sich hin, trinken noch was, gucken den Leuten beim Spielen zu. Und wenn man aus dem Feld rauskommt oder sich in der Bar trifft oder wo auch immer, dann reden die Leute, hör mal, ich habe dich spielen sehen, hat mir super gefallen, wollen wir nicht mal spielen und sowas. Ich glaube, wir würden gut zusammen passen. Und das ist halt das, was diesen Sport so schön macht, dass die Leute wirklich auch an dem Sport der anderen Leute teilhaben. Ist natürlich jetzt auch mit diesen Glaswänden das Ding, ne? Dadurch, okay, dass ich diese Glaswände habe, kann ich schön in diese Courts reinschauen und kann dieses Spiel sehr schön beobachten. Und da haben wir natürlich jetzt auch im TG Nord eine super Variante mit dieser Bar, die wir halt im Endeffekt da oben haben, wo du im Endeffekt wie so einen Aussichtspunkt hast auf diese schönen Courts. Und das Spiel beim Bierchen oder was du auch gerne trinken möchtest, sehr gut beobachten kannst. Und dann kann man halt sich auch vor, nach oder während des Spiels da treffen und sich unterhalten und ja, Teil dieses Flairs werden, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, man sitzt da bei euch beim TG Nord in der Bar so ein bisschen wie in der Sprecherkabine. Hast ein, ja, im Prinzip einen perfekten Blick auf die beiden Plätze. Bleibt quasi festzuhalten, dass das Paddeltennis ja schon eher so die, ich sag mal flapsig, X-Games-Punk-Variante vom normalen Tennis ist, weil das, was du hier erzählst, mit dem auch gesellig dabei und danach noch ein Bierchen trinken und alle sitzen zusammen und spielen, wenn sie gerade Zeit haben, ist ja so nicht der Ursprung des weißen, etwas elitären Sport. Wie sieht das denn bei euch aus? Ist das auch eine Sportart, die Kinder oder Jugendliche früh betreiben können? Oder habt ihr dann noch keine Erfahrung, weil ihr so relativ jung in Deutschland seid?
Ja, also die normalen Vereine werden wahrscheinlich da noch nicht richtig Erfahrung haben, weil es natürlich ein neuer Sport ist. Wenn du überlegst, Paddel existiert eigentlich so richtig mit den ersten Anlagen seit 6 Jahren in Deutschland. Mhm. Das heißt also, die ersten Erfahrungen haben die meisten Clubs jetzt auch schon. Es gibt ja auch schon eine Kinderliga. Wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, das letzte Mal, wo ich gelesen habe, ist, glaube ich, so irgendwie 12 so das Alter, wo die Ligen schon anfangen. Ich glaube, oder auch eine unter 12, aber normalerweise ab 12 gibt es verschiedene Kategorien schon, die gespielt werden. Mhm. Und dann natürlich die offene Klasse und die Seniorenklassen, die werden auch mittlerweile immer mehr und beliebter. Von daher ist es wirklich auch für Kinder sehr gut möglich. Man hat natürlich, genau wie im Tennis, ein Anfangsalter, wo die Kinder eigentlich im Endeffekt den Schläger halten können müssen. Klar, für Kinder gibt es halt auch ein Paddel, Kinderschläger, obwohl wir jetzt in Spanien die meisten Kinder direkt an die normalen Schläger gewöhnt haben, weil natürlich die Dimensionen des Schlägers sich sonst verändern für das Kind irgendwann. Und das versuchen sie halt zu vermeiden. Mein Sohn ist jetzt knapp 3, der wird im September 3. Und der hat einen heiden Spaß am Paddel. Das heißt also, der trifft natürlich jetzt nicht so wie wir jetzt den Ball, ne? Mhm. Aber der kommt immer an und sagt, Papa, Papa, Paddel. Und dann schleppt er aus meiner Tasche, hat er dann sich den Schläger rausgeholt und kommt mit dem Ball in der Hand an und dann soll ich ihm den Ball zuschmeißen. Und er drischt halt auf den Ball drauf, so wie er ihn trifft. Ne? Normalerweise schmeißt man ihm den natürlich dann entgegen, dass er den auch treffen kann. Und der hat schon ordentlich Zucht dahinter. Also das macht schon Spaß, dem dazu zu sehen und halt auch den Spaß an dem Sport irgendwie zu entwickeln. Er sieht natürlich auch den Papa öfter mal spielen. Und da hat er natürlich dann auch Lust drauf. Das heißt also, ich denke mal, das ist schon ein schönes Einstiegsalter für Kinder. So ab 2,5 oder sowas, wenn die einen Schläger halten können, dann kann man schon anfangen, spielerisch halt ihnen den Sport nahe zu bringen.
Und es ist auch nicht so wie teilweise zumindest Tennis, dass du weiße Klamotten tragen musst oder so, ne? Das habe ich mitbekommen.
Nee, also das ist bei uns gar nicht der Fall. Das heißt, also eine Kleidervorschrift gibt es eigentlich gar nicht. Das Einzige, was wir natürlich haben, ist, die Kleidung sieht halt bunter aus und hast eigentlich im Endeffekt eine Sporthose und ein Sport-T-Shirt an. Die Profis natürlich mit ihren Sponsoren drauf, damit man sieht, ne? Und bei den Mädels entweder auch in Hose oder die haben halt diese Röckchen halt oder Leggings, wo auch viel mitgespielt wird. Das ist halt jedem selbst überlassen. Das heißt also, es gibt jetzt nicht die Vorschrift, dass das Röckchen getragen werden muss bei den Damen. Wer das nicht will, der darf auch gerne was anderes anziehen.
Das ist, finde ich persönlich schon mal gut, denn das war einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Tennis zu spielen.
Weil du kein Röckchen tragen wolltest?
Genau, nein, weil ich weiße Tennis, diese komischen Tennishosen tragen sollte und weiß. Und ich lieber meine Basketball-Shorts an T-Shirt anhatte, so ungefähr, anstatt Polo-Hemd und Tennis-Shorts. Dann ist das ja im Prinzip der perfekte Sport für Andre Agassi. Halt ohne Konventionen ein bisschen anders durch die Wände und den ganzen Kram. Ihr braucht nur einen Doppelpartner, sonst wird es ein kurzes Vergnügen, hat der Christiane ja bereits gesagt. Spielt auf jeden Fall mal Paddel, guckt euch das mal an. Christian, hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern zu sagen zum Thema Paddel?
Ja, also ich kann das jedem ans Herz legen, den Sport mal zu probieren. Für mich ist es halt auch wichtig, dass auch junge Leute an diesen Sport rangeführt werden, weil man lernt auch da sehr schnell, man muss mit einem Partner reden. Weil ansonsten schlägt man die Schläger aneinander, weil beide zum Ball gehen und sagen, ich will den jetzt schlagen. Man muss sich absprechen, man lernt halt diese Konflikte im Endeffekt auf dem Feld positiv, um ein positives Ende natürlich zu erreichen, zu bearbeiten. Und das ist halt im späteren Leben auch sehr wichtig, ne? Dass man halt lernt, diese eventuell auftretenden Konflikte, was jetzt im Sport da schön ist, wer nimmt den Ball, ne? Nicht irgendwelche arbeitstechnischen Konflikte, sondern einfach, wer geht jetzt zu dem Ball hin und wer nicht, damit wir nicht zusammenlaufen und solche Sachen. Aber man lernt einfach halt, sich zu kommunizieren und abzusprechen.
Ja, das hört sich gut an und ist auch eine gute Sache, die du den Leuten mit aus dem Weg gibst, ob sie jetzt Paddel spielen oder nicht. Aber miteinander reden hilft uns allen immer weiter. Ich komme auf jeden Fall mal irgendwann vorbei, Paddel spielen. Wir hören auf jeden Fall nochmal irgendwann voneinander. Ich werde normal mit dir mit Sicherheit, wenn der Wettkampfsport wieder vernünftig losgeht und so weiter, über Paddel reden. Bis dann, Christian. Hat mir Spaß gemacht und viel Spaß beim Paddelspielen.
Danke. Ja, werde ich jetzt gleich haben. Wir haben nämlich jetzt gleich Grillabend bei uns. Also von daher geht's jetzt ab in den Club.
Okay, paddeln vielleicht doch gar nicht so schlecht. Bis später. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.